5. März 1931. In der 37. Sitzung spricht Reichsinnenminister Josef Wirth. Er weist das, Zitat, Gerede vom Bürgerkrieg zurück. Sein Vertrauen zu den Ministern der Länder sei groß, sie würden Bürgerkriegszustände im Keim ersticken. Die Kommunisten wenden ein, die Regierung habe den Bürgerkrieg selbst begonnen, einen Krieg gegen das Proletariat. Wirth antwortet, die Faschingszeit liegt schon hinter uns. Die 153 ausgezogenen NSDAP-Abgeordneten würden noch keine Parlamentskrise auslösen. Wirth fragt, ob man den Rundfunk politisieren solle. Er würde die Zensur am liebsten selbst in der Hand haben. Mit dieser Äußerung ist der Mitschnitt zu Ende. Im Stenografieprotokoll der Reichstagssitzung führt Wirth noch weiter aus, dass in den Rundfunkreden der Geist der Toleranz Voraussetzung für eine Sendegenehmigung sein solle.
Vor mir liegt eine Zeitung, die Deutsche Zeitung, in der eine Rede des Herrn Dr. Frick wiedergegeben ist. Ich will darauf mit einigen Worten eingehen, nicht um mir einen neuen Streit zu entfachen, nein, um irgendeiner umgehenden, man muss schon sagen, die ökonomische Krise unseres Volkes ganz bedenklich verschärfenden politischen Krisenstimmung zu begegnen. Das Gerede von einem Bürgerkrieg, ich habe das im Hauptsaal schon gesagt, ist sinnlos. Wo ist denn in irgendeinem Gebiet unseres Landes momentan, ich will nur mal sagen, auch nur die Möglichkeit, seinen Bürgerkrieg auszuholen? Ich habe ein viel zu großes Vertrauen zu den Ministern der Länder, dass sie nicht rechtzeitig einen solchen Versuch im Keim ersticken wird. Erlauben Sie, die Faschingszeit liegt schon hinter uns. Machen Sie keine solchen. Ich sage, man soll nicht mit diesem Wort immer in unserem Lande umgehen. Wo soll es denn hinführen, wenn zu den großen Schwierigkeiten, die uns die ökonomische Krise der Welt und auch die partielle Krise Europas bringt, immer noch mit dem Gedanken des Bürgerkriegs gespielt wird? Aber meine Herren, wenn nun ein Minister eines Landes, nachdem seine Partei aus diesem Hause ausgezogen ist, nachdem sie nach unserer wohl aller Auffassung die Flucht aus der Politik vollzogen hat, denn von diesem Hause wegzugehen, heißt einfach die Flucht aus der Politik vollziehen. Ich will mich ganz mäßig ausdrücken, die Flucht aus der Politik, das kann jeder tun, das kann jeder Privatmann werden, wenn er will und das politische Getriebe satt hat. Und mancher hat sich aus diesem Hause schon entfernt, weil er verärgert, dass der Politik sich zurückgezogen hat. Dass aber politische Parteien sich ins Privatleben zurückziehen, dass dieser Schritt kollektiv geschieht, das ist allerdings eine Neuigkeit für die Welt, die nur in unserem Volke, in dem Volk der Dichter und Denker wohl passieren könnte. Nun gibt es tatsächlich bei uns Phantasten, die mit dem Gedanken spielen, man könne in Weimar eine Art Parlament der nationalen Opposition berufen. Und der Herr Dr. Frick sagt, der Gedanke eines Parlaments der nationalen Opposition in Weimar werde in die Tat umgesetzt, wenn es die Führer der nationalen Opposition für richtig halten. Meine Herren, ich habe nichts dagegen, wenn sich die Herren der sogenannten nationalen Opposition in Weimar versammeln wollen, an jedem Ort Deutschlands. Warum gar nicht so weit gehen? Sie können hier oben im Saal 12 zusammentreten, ganz nach Belieben. Das Haus des Volkes steht allen offen. Warum ich nach den Herren der nationalen Opposition? Aber, meine Herren, etwas anderes ist es, wenn ein Verfassungsinnenminister eines Landes vor die Jugend hintritt und mit diesem, man muss schon sagen, nicht ganz misszuverstehenden Begriff eines Parlamentes in Weimar spielt. Das wäre, meine Herren, eine revolutionäre Tat.
Und was unternehmen Sie dagegen?
Und gegen diese revolutionäre Tat, auch wenn sie angekündigt würde, müsste Amt und Stellung und müsste das eingesetzt werden, was als Reichsexekution in der Verfassung vorgesehen ist.
Abgeordneter Möhrig, ich rufe Sie zur Ordnung.
Einen solchen Zwischenruf müssen Sie machen. Warten Sie, bis wir nachher auf Ihr Thema kommen. Sie haben ja gestern Herrn Torkler vorgeschickt und hat so mit viel Stimmenkraft gegen mich polemisiert, dass es mit dem Schäker nicht so ganz weit her sein muss, wie Sie es eben gesagt haben. Sie bekommen aber vorläufig keine Antwort mehr. Sie können Zwischenrufe machen, wie Sie wollen. Ihnen ist ja nur zu tun, um die Revolutionierung Deutschlands und dann Ihre Macht aufrichten zu können. Uns ist zu tun, um die Ordnung in diesem Volke und in diesem deutschen Staat. Meine Herren, ich sage also, wenn man mit einem solchen Gedanken spielt, so möge man ja vorsichtig sein, auch in Thüringen, hier die Grenze des Zulässigen nicht zu überschreiten. Und es wird vielleicht ganz gut sein, wenn zur Belehrung über diese Dinge der Herr Staatssekretär Schmidt und unser verehrter Herr Vizepräsident von Kardorf ihren Freunden bald eine Expedition nach Weimar unternehmen, um sie über diese Dinge aufzuklären. Im Übrigen, meine Herren, ist ja interessant mit dem Nationaltheater in Weimar, denn der Herr Frick sagt wörtlich, gegenüber der Drohung des Reichsinnenministers mit der Reichsexekution erkläre er, dass nicht Herr Wirth, sondern er, Herr Frick, über das deutsche Nationaltheater zu bestimmen habe. Ja, das ist sehr schön gesagt. Aber auf der anderen Seite möchten die Herren aus Thüringen auch gern einen Beitrag für das Nationaltheater vom Reich erbitten. Nehme also an, dass zur Aufstellung einer solchen Fasse in Weimar Reichsgelder wohl keine Verwendung finden dürfen. Meine Damen und Herren, ich sage, man möge, wenn man hier aus der Regierungsparteigruppierung heraus starke Kritik ansetzt, wenn sie auch mit einem gewissen Wohlwollen des Herrn Schmidt begleitet war, sich doch erinnern, dass es eine Anzahl von Fragen gibt, die man sehr wohl auch im kleinen Kreise erörtern kann. Ich habe mich nie gesperrt. Auch Dinge schwieriger Natur, wie die von Ihnen berührte Frage des passiven Luftschutzes im kleinen Kreis zu erörtern. Die Frage ist tatsächlich in Deutschland in weiten Kreisen diskutiert worden und wird diskutiert. Und Sie dürfen überzeugt sein, Herr Abgeordneter Schmidt, dass nach dieser Seite Ihnen vor allem bei der Beunruhigung des ganzen deutschen Ostens von uns dasjenige getan worden ist, was getan werden muss. Es haben sich auch Vereine gebildet, um diese Frage zu studieren. Und wenn Sie die englischen und die französischen Stimmen nachlesen, so sind alle Völker in einer gewissen inneren Unruhe über die Frage des passiven Luftschutzes in ihren Gebieten. Und auch wir haben uns mit dieser Frage nicht erst seit gestern, sondern seit längerer Zeit beschäftigt. Sie werden Gelegenheit haben, einmal in einem Ausschuss in diese Dinge Einblick zu bekommen. Mir ist es lieber, wenn anstelle privater Vereinigungen, die mitunter Unruhe in das Volk bringen, derartige notwendige Dinge im Staate, vom Staate selbst aus pfleglich behandelt werden, als wenn vielleicht gar Mittel in sinnloser Weise für eine solche Sache verpulvert wird. Wir haben die Frage geprüft und die Herren meines Amtes und auch andere Ämter, die pflichtmäßig damit zu befassen sind, haben auch unter Berücksichtigung der Literatur anderer Länder diese Frage einer gebührenden Nachprüfung unterzogen und die Ergebnisse können zu gegebener Stunde Ihnen alle, meine Herren, unterbreitet werden. Es ist mir hernach die Frage vorgelegt worden, wie es denn mit Braunschweig steht. Meine Herren, ich habe von den Braunschweiger Vorkommnissen aus der Presse genau wie Sie Kenntnis bekommen. Und ich habe pflichtmäßig, wie das meinem Amte zusteht, an die braunschweigische Regierung einen Brief um Aufklärung in dieser Frage gebeten. Auf diesen Brief bzw. auf die Antwort warten wir und Sie werden ja Gelegenheit haben, in diese Sache einen Einblick zu nehmen. Meine Herren, und meine Damen, Sie glauben, dass der Reichsinnenminister hier wohl mit Kompetenzen ausgerüstet ist, um ohne weiteres in die innere Verwaltung eines Landes einzugreifen. Das ist gar nicht möglich. Auf der einen Seite sprechen Sie über Reichsreform, Herr Abgeordneter Schmidt, und wollen uns vorwärts drängen auf einem Gebiete, wo man gewiss Großes schaffen könnte. Auf der anderen Seite aber ist man gerade in den Kreisen der Mittelparteien sehr ängstlich, wenn in Kompetenzen der Länder eingegriffen wird. Wenn ich eine Frage zu besprechen habe, wie Dinge, die hernach auch in der Diskussion eine Rolle spielen werden von der kommunistischen Seite, da habe ich als Reichsminister des Innern die Möglichkeit, mich entweder brieflich oder mündlich mit dem Herrn preußischen Innenminister mich in Verbindung zu setzen. Und der Kollege Severing, den ich hier vor mir sehe, er wird mir bestätigen, dass wir in allen kritischen Augenblicken der letzten Monate uns zusammengesetzt haben, jawohl, um die Lage zu besprechen. Nur warten Sie nur, wir werden vielleicht Gelegenheit haben, bald über die Dinge zu sprechen, die Herr Macht wir noch mal erlauben, hier vorzubringen. Es sind eine Reihe von Dingen da, über die wir allerdings sehr gründlich uns mit dem Herrn preußischen Minister auseinandersetzen müssen. Da können Sie sich darauf verlassen. Im Übrigen verlasse ich mich aber auf das, was der Herr preußische Innenminister getan hat und immer tun wird, wenn eine große Gefahr für unser Vaterland droht, irgendwo aufzusteigen.
Bei Herrn Kanz genügt Ihnen ein Brief.
Ich sage also, meine Herren, wenn man uns voranbringen will auf dem Wege der Reichsreform, so darf ich auch im Namen des Herrn Reichskanzlers sagen, dass über die Beratungen, die in dem bekannten Ausschuss letzten Jahres gepflogen worden sind und dessen Ergebnisse feststehen, in unserem Ministerium eifrig gearbeitet worden ist, um zu schauen, ob das schon Erreichte genügt seiner gesetzgeberischen Vorlage. Aber meine Herren, Sie sehen es doch alle ja selbst. Wer von uns kann ohne Gefahr zu laufen, einen großen Kampf zu beginnen, in dieses Hohe Haus mit seinen inneren, schwierigen Gegensätzen, mit dem Auszug und der Flucht der sogenannten nationalen Opposition glauben, jetzt in rascher Folge große gesetzgeberische Arbeiten vollziehen zu können. Reichsreform, Schulfragen, die soeben erwähnten anderen Fragen, Wahlreform und ähnliches mehr. In Bezug auf die Wahlreform haben wir einen Schritt gemacht. Und die Tendenz dieses Schrittes geht in der Richtung, zunächst einmal die Wahlkreise zu verkleinern, um aus dem sogenannten toten Mechanismus des Wahlapparates herausschreiten zu können. Dass dann die Gruppen in diesem Hause nachrechnen, wie sie dabei fahren, ja, meine Herren, das nehme ich Ihnen nicht übel, aber wenn jede Gruppe dieses Hauses nachrechnen will, wie sie bei einer solchen Wahlreform fahren wird, dann wird niemals in diesem Hause eine Wahlreform zustande kommen. Und wenn Sie gar an das englische Wahlrecht denken, ich habe mich darüber wiederholt auch schriftlich geäußert, auch mich in Berichten der Interparlamentarischen Union darüber ausgelassen, das englische Wahlverfahren sichert gewiss die Möglichkeit der Aufrichtung einer zielbewussten, auf längere Sicht gestellten Regierung. Aber Sie wissen auch, die Dinge liegen in England nicht mehr so einfach, wie sie vor einem Jahrzehnt gelegen haben. Und die Krise des englischen Parlamentarismus, die eine europäische Erscheinung als Ganzes ist, ist auch dort auf die Parteien übergesprungen. Und keine der englischen Parteien findet sich zur Stunde in einer angenehmen Lage. Auch die Labour Party nicht, die von den Liberalen toleriert, außergewöhnlich große, schwierige Augenblicke überwunden hat durch die Toleranz der englischen liberalen Partei. Und der englische Liberalismus selbst und auch die englischen Konservativen, die darf ich damit nennen, sind in einer schweren inneren kritischen Entwicklung. Es ist also ganz begreiflich, wenn man in England auch die Frage der Wahlreform diskutiert. Aber, meine Herren, das Wahlrecht und seine mechanische, proportionelle Konstituierung ist nicht das Entscheidende im Staatsleben. Man muss fragen, kann auf demokratischer Grundlage überhaupt eine Willensbildung in einem Staate und in einem Volke erzielt werden. Und vor dieser Frage standen wir letztes Jahr. Ach, es wäre so eine interessante Stunde, jetzt einmal auf die Rede einzugehen, Herr von Kardorff, die ich im letzten Sommer hier gehalten habe. Dort sprach ich zur Krise des Parlaments und zur Krise der Parteien. Und ich beschwor einen Teil dieses Hohen Hauses geradezu, nicht dem Radikalismus die Tore zu öffnen, und eben Dinge hinzunehmen, die aus Staatsnotwendigkeit eben gemacht werden mussten. Mein Wort verhallte, in Zwischenzeit kamen die Wahlen und die kritischen Aufgaben des letzten Sommers haben sich noch viel schärfer herausgestellt, als wir sie damals dargestellt haben. Und es gehört, ich muss das offen sagen, ein hohes Maß von Einstellung aller Parteien hinzu, um aus einer Krise des Parlaments, aus der 200 Leute fast ausgezogen sind, nicht eine Staatskrise heraufdämmern zu sehen. Das ist ja, meine Herren, schließlich auch das politische Ziel der Herren der äußersten Rechten und auch der deutschen Nationalen, die ausgezogen sind. Dass sie nicht merken, oder wenn sie es merken, dass sie bewusst wollen, dass man ohne Gefahr für das Ganze eine Art Staatskrise heraufbeschwören kann, um dann in einem allgemeinen Wirrwarr die Macht übernehmen zu können. Ach, so liegt's ja gar nicht. Wir wissen doch, dass ein politisches System nicht von heute auf morgen, wenn es nicht innerlich schwach, wenn es nicht willensuntüchtig geworden ist, über den Haufen gerannt werden kann. Wir halten die Vergeudung der politischen Kraft, gerade von Seiten der konservativen Elemente unseres Staates, nicht nur für ein Vergehen, sondern für eine sinnlose Vergeudung von Volkskraft. Aber meine Herren, das liegt ja nicht in unserer Hand, das zu ändern. Wir wünschen es. Ich habe es in zahlreichen Versammlungen immer wieder gesagt. Und die nachfolgenden Redner werden darauf auch in anderen Dingen noch eingehen. Schulfragen und radikale Bewegung unseres Volkes. Wir wünschen, dass eine konservative Schicht unseres Volkes stärker in die politische Aktivität und Verantwortung eintreten kann, als das bisher der Fall gewesen ist. Aber die wir gerufen haben, die sind nicht nur zum Teil nicht gekommen, sondern sie sind ausgezogen. Sie haben sich aus der Verantwortung herausgedrückt. Mutwillig sind sie in die politische Fremde gegangen.
Herr Minister, haben Sie Adolf Hitler berufen?
Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie vorläufig keine Antwort bekommen. Sie kommen dann zu Wort, wenn die Versammlung hier geschlossen ist. In diesem Zusammenhang darf ich nun auch auf Dinge eingehen, die hier berührt worden sind, die uns alle so sehr am Herzen liegen. Es ist die Frage des Rundfunks berührt worden. Und es ist die Frage berührt worden, inwiefern es zeitgemäß sei, beziehungsweise nicht zeitgemäß sei, den Rundfunk zu politisieren. Auch in Bezug auf den Rundfunk, genau wie auf die Filmzensur, sind mir außergewöhnliche Schwierigkeiten erwachsen. Meine Herren, wenn der Reichsinnenminister diese Dinge selbst in der Hand hätte, wenn er aus eigenem Ermessen und nach seiner politischen und kulturellen Einstellung entscheiden könnte, wäre meine Lage besser, als wenn ich die Dinge so handhaben muss, wie sie nach den gegebenen Bestimmungen zu handhaben sind. Ich gebe zu, dass man bezüglich der Überwachungsausschüsse Ergänzungen machen kann. Ich wiederhole das, dass wir darüber in Verhandlungen eintreten werden. Aber meine Herren, am Rundfunk werden heute, und zwar nicht erst seit meiner Amtsführung, sondern lange vorher, auch unter früheren konservativen Ministern, politischen Weltanschauungsgruppen Möglichkeiten gegeben, an Feiertagen, seien es christliche Feiertage oder andere Feierstunden, weltanschauungsgemäß den Rundfunk zu benutzen. Hier erfordert es großen Takt. Mehr wie einmal sind hier Schwierigkeiten entstanden. Die Handhabung war aber, ich darf das betonen, soweit ich jetzt auf ein Jahrfall zurückblicken kann, eine sehr liberale. Wir haben den Herren der Augsburger Konfession die Möglichkeit gegeben, zum ganzen deutschen Volk zu sprechen. Wir haben auch linksgerichteten Gruppen die Möglichkeit gegeben, auch Feiern geschlossener Art vorzutragen.